Ja, guten Morgen auch von mir. Heute kommen wir zum letzten Teil, zum Abschluss unserer Predigtserie über den Galaterbrief. Und die Reihen sind ja wieder etwas gefüllter. Man merkt, das ist der letzte Sonntag hier in den Ferien. Wenn ihr die eine oder andere Predigt verpasst habt, und ich habe vorhin schon mit jemandem gesprochen, der sagte, ja, wir haben den Anfang gehört und jetzt hören wir das Ende. Also alle Predigten stehen online, hört mal rein. Ich gebe euch kurz einen groben Überblick und dann springen wir so in das sechste Kapitel des Galaterbriefes. Der Brief von Paulus an die Galater richtet sich an mehrere Gemeinden. Das ist sozusagen ein Rundbrief und diese Gemeinden wurden von Paulus gegründet. Sie bestehen zum größten Teil aus Heidenchristen. Und darum unterscheidet sich dieser Brief an die Galater auch so sehr von den anderen Paulusbriefen. Wir haben in den vergangenen Predigten gehört, wie besorgt, ja, wie, man kann schon sagen, ärgerlich Paulus auf diese Veränderungen in den Gemeinden dort in Galatien reagiert. Sogenannte Judaisten, das waren Juden, die zwar den christlichen Glauben angenommen hatten, gleichzeitig aber an den alten Gesetzen festhielten, die hatten die Galater unterwandert, mit ihren Lehren verwirrt. Sie traten als Gesetzeslehrer auf und sie lehrten zum Beispiel, dass sich alle beschneiden lassen müssten und sie müssten die alten Gebote halten. Natürlich ist Paulus völlig zu Recht empört darüber. Es geht um die Freiheit des Glaubens, es geht um das wahre Evangelium. Und wie ein roter Faden zieht sich dieses große Thema durch den ganzen Brief. Paulus legt den Galatern noch einmal das ganze Evangelium dar. Ein Leben als Kind Gottes, gerettet durch Jesus Christus aus Gnade, geleitet durch den Heiligen Geist. Im Gegensatz zu einem Leben nach dem Gesetz des alten mosaischen Bundes. Und er stellt sie ganz klar vor die Entscheidung, was wollt ihr? Vehement wendet er sich gegen eine Vermischung, wie die Judaisten es lehren. Die Nachricht von dieser verwirrenden Lehre in Galatien erreicht Paulus zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Er ist nämlich gerade auf dem Weg von Ephesus nach Korinth, er ist schweren Bedrängnissen entkommen, er will sich gerade mit Titus treffen und jetzt gibt's auch noch diese blöden Nachrichten aus Galatien. Er hat gar keine andere Wahl, als diesen Brief zu schreiben, denn so schnell kommt er da nicht hin. Und dieser Brief, der muss jetzt wirklich den Nagel auf den Kopf treffen. Eine andere Wahl gibt es nicht. So gern er möchte, er kann jetzt nicht zu ihnen reisen. Und so verwendet er gut 5 Kapitel darauf, sie wieder in die Spur zu bringen. Erst Mitte des 5. Kapitels ändert sich der Brief ein wenig. Erst dann schreibt Paulus nicht mehr so sehr als Theologe, als Lehrer. Dann schreibt er als Hirte, als Seelsorger. Und trotzdem fällt auf, dass Paulus bei einer gewissen Schärfe bleibt. Und das ist ein Unterschied zu den übrigen Paulusbriefen. Der Brief begann schon nicht mit dem sonst üblichen Dank und er endet auch nicht mit Grüßen. Paulus setzt seine ganze gottgegebene Autorität als Apostel ein. Nachdem er den letzten Absatz nochmal dazu benutzt hat, den ganzen Brief thematisch zusammenzufassen, schließt er mit den Worten, über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen, hinfort mache mir niemand mehr Mühe. Ja, das ist ein Briefschluss, ne? Nicht liebe Grüße, euer Paulus, sondern hinfort mache mir niemand mehr Mühe. Sie müssen sich seine Worte einfach zu Herzen nehmen. Und gerade seine Ermahnungen, die er dann im 6. Kapitel an die Gemeinden schreibt, die waren ihm offensichtlich wichtig. Es sieht so aus, als wenn dieses Thema nur angehängt ist, aber es gibt doch eine Verbindung. Das sechste Kapitel beginnt mit folgenden Versen. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Last, so sollt ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Das sind die ersten 5 Verse. Und diese Verse sind die Schlüsselverse im 6. Kapitel. Und auch wenn sie sehr bekannt sind, ihr werdet sehen, es steckt eine ganze Menge darin. Und Paulus packt da wirklich ein heißes Eisen an. Wie soll die Gemeinde miteinander umgehen, wenn jemand sündigt? Das ist ohne Zweifel wichtig. Da gibt es die unterschiedlichsten Standpunkte. Da kann ganz viel Streit entstehen. Schauen wir also mal genau hin. Ursprünglich war der Galaterbrief ja in Altgriechisch geschrieben. Und in dieser Sprache gibt es für Sünde mehrere Begriffe. Sie wurden je nach Schwere der Übertretung oder auch des Schuldbewusstseins angewandt. Und zwischen Sünde mit Vorsatz und Sünde ohne Vorsatz gibt es einen Unterschied. Und das wird hier in der Übersetzung deutlich, im Zusammenhang. Da wird geschrieben, von einer Übertretung übereilt. Andere Übersetzer schreiben, von einem Fehltritt überrascht. Da hat ein Mensch also etwas getan, bevor es ihm so richtig klar war, was er da tut. Er war selbst davon überrascht. Derjenige hatte nicht vor zu sündigen. Der Vorsatz zur Tat, juristisch mal gesehen, der ist nicht gegeben. Vielleicht hat er völlig unbedacht etwas über jemanden gesagt. Vielleicht schlecht geredet. Vielleicht hat er unbeherrscht reagiert, sogar im Affekt zugeschlagen. Es geht hier jedenfalls nicht um eine vorsätzliche Sünde. Es geht auch nicht um ein trotziges Verharren in dieser Schuld. Es geht auch nicht um ein gewohnheitsmäßiges Sündigen. Es scheint sich auch gar nicht um einen konkreten Vorfall zu handeln, dass Paulus das hier anspricht. Paulus benutzt diese hypothetische Wendung, wenn, dann. Er hält sich ziemlich allgemein. Und dann fällt auf, dass er sich um die Folgen dieses möglichen Vergehens viel mehr Gedanken macht, als um den Fehltritt selber. Und jetzt wird es interessant, denn hier knüpft er subtil wieder an die vorherigen Kapitel an. An sein großes Thema Leben im Geist. Wie ist man denn im alten Bund mit Sünde umgegangen? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Paulus ist es sehr wichtig, dass die Gemeinde in rechter Weise reagiert, damit nicht noch mehr Schaden entsteht. So sollen die mit dem Geist Gottes erfüllten Gläubigen den Sünder mit Sanftmut wieder zurechtbringen. Sanftmut. Dieser Begriff begegnet uns an vielen Stellen in der Bibel. Aber hier sprang er mir regelrecht ins Auge. Was bedeutet denn Sanftmut, mit Sanftmut jemanden zurechtbringen? Ich kann jemanden sanft berühren. Im Gegensatz dazu kann ich mal fest zupacken und jemanden schütteln. Sanftmut bedeutet das einfach nur nachsichtig sein, dem Übeltäter so im Vorübergehen mal auf die Schulter klopfen und sagen, ja, war nicht so gut, merkst du selber, komm, ne, Schwamm drüber. Nee, glaube ich nicht. Also meine Neugier war geweckt und ich entdeckte, uns fehlt die genaue Übersetzung. Sanftmut, das bedeutet nicht einfach irgendwie weichschwabbelig. Der griechische Begriff bedeutet viel mehr. Da geht es nämlich zunächst einmal um denjenigen, der sanftmütig handeln soll. Es geht um ihn selber. Stell dir vor, du bist derjenige, der anderen mit Sanftmut begegnen soll, ihn mit Sanftmut zurechtbringen soll. Der altgriechische Begriff bezeichnet nicht nur dein Verhalten gegenüber deinen Mitmenschen oder eine Charaktereigenschaft von dir. Es ist deine ganze innere Einstellung. Es geht um die persönliche Aufgeschlossenheit deiner eigenen Seele Gott gegenüber. Das ist schon mal was anderes als das, was ich mir unter allgemeiner Sanftmut vorstelle. Wie nimmst du Gottes Reden wahr? Und aus dieser persönlichen inneren Einstellung Gott gegenüber verändert sich dann natürlich auch dein Verhalten und dein Charakter. Und zwar sowohl dir selbst gegenüber, wie auch anderen Menschen. Du wirst also Gottes Handeln an dir selber gut und ohne Widerstand zulassen können. Und genauso kann jemand anderes durch dich eine Zurechtweisung, eine Korrektur akzeptieren. Diese besondere Einstellung des Geistes und des Herzens, die drückt sich aus in Freundlichkeit und Kraft. Der andere spürt Annahme und Liebe im Umgang und gleichzeitig aber auch eine von Gott gegebene Souveränität und Klarheit. Das ist eine Tugend, die ist mit einem festen Charakter verbunden. Und diese Freundlichkeit, diese Milde, wie unsere Bibelübersetzung es nennt, Sanftmut, das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Und die sollte eigentlich jeder Christ haben, besonders aber jemand, der andere zurechtweist. So, das war jetzt eine lange Worterklärung, aber ich glaube, wir haben eine bessere Vorstellung, was hier mit Sanftmut gemeint ist. Als beispielhaft sanftmütige Männer werden uns in der Bibel Mose und natürlich Jesus genannt. Mose, im 4. Mose 12, in Versen 1 bis 4, lesen wir von einem Streit der Geschwister Mirjam und Aaron mit Mose. Unter anderem wird dort Moses Rolle als Führer des Volkes in Frage gestellt. Das ist eine ziemlich brisante Situation. Mirjam aber und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er zur Frau genommen hatte. Und sie sprachen, redet der Herr allein zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Und der Herr hörte es. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. In dieser sehr schwierigen Situation reagiert Mose also sanftmütig. Andere Bibelübersetzungen schreiben an dieser Stelle demütig. Aber ist das nicht merkwürdig? Passt das zu einem der größten Führer der Geschichte? Also Mose führte ein Volk von mehreren Millionen Menschen. Muss der nicht als harter Kerl auftreten? Sich so richtig durchsetzen? Mose hat sich ja nicht selbst zum Anführer gesetzt. Gott hat ihn berufen. Mose musste seinen Führungsanspruch nicht verteidigen. Er konnte dies getrost in Gottes Hand lassen. Ein Leiter, der von Gott berufen ist, der muss nicht nach außen hart sein. Er muss innerlich feststehen. Und das zeigt sich hier an Mose. Er muss seine eigenen Sehnsüchte, seine eigenen Ziele und Wünsche, sein ganzes Ego immer wieder hinten anstellen. Mose hatte eine harte Zeit hinter sich. So viele Jahre lang Schafe hüten und durch die Wüste wandern. Er hatte Geduld und Sanftmut gelernt. Er hatte gelernt, sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Er hatte gelernt, sich führen zu lassen. Und als er jetzt von seinen Geschwistern angegriffen wurde, da verteidigte er sich nicht. Mose wusste, alles, was er war, alles, was er hatte, das hatte er Gott zu verdanken. Und das ist echte Sanftmut. Wenn man sein Recht und seinen vermeintlichen Anspruch nicht mit aller Macht selbst verteidigt, sondern in Gottes Hand lassen kann. Und Mose geht noch einen Schritt weiter. Er ist seinen Geschwistern nämlich nicht böse. Und als Miriam dann mit einem Ausschlag bestraft wird, bittet Mose auch noch um Heilung für sie. Da ist keine Schadenfreude in ihm, kein geschieht ihr doch recht. Sanftmut und Demut gehen oft Hand in Hand. Jesus ließ auch alle Verteidigung und Vergeltung in Gottes Hand. Petrus schreibt über Mose in 1. Petrus 2, er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam, er, der nicht mit Beschimpfung reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Petrus kannte Jesus. Und so ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass Petrus uns Jesus als Beispiel für Sanftmut hinstellt. In 1. Petrus 3 schreibt er, seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um, vergeltet Böses nicht mit Bösen und Beschimpfung nicht mit Beschimpfung, im Gegenteil segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr seinen Segen erbt. Jesus hat uns Sanftmut beispielhaft vorgelebt. Und nur durch Sanftmut und Demut war es ihm möglich, gehorsam zu sein bis zum Tod. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Gottes Plan zur Errettung der Menschheit, zur Errettung von mir und dir, war nur möglich, weil Jesus diese Sanftmut lebte. Wenn sich jemand selbst für Gott aufgibt, so ist er niemals verlassen. Niemals. Vielleicht sieht es eine Zeit lang so aus, aber Gott wird immer da sein. Er verteidigt, er rechtfertigt und er segnet. Wer sich vor Gott demütigt, den wird er zu seiner Zeit erhöhen. Wir sehen, Sanftmut und Demut sind eng miteinander verknüpft. Sanftmütig zu sein bedeutet, nicht zu hassen, nicht verbal um sich zu schlagen, wenn man sich beleidigt oder angegriffen fühlt. Es bedeutet, sich selbst nicht über andere zu stellen. Mose konnte hart verhandeln, wenn es um sein geliebtes Volk ging. Er setzte sich sehr für die ein, die ungerecht behandelt wurden. Als Gott sie wegen ihrer großen Sünde strafen wollte, setzte er sich auch für sie ein. Und auch für Gott kämpfte Mose bis aufs Äußerste. Doch Mose tat es nie aus Rache oder Zorn, sondern weil er Gott und sein Volk liebte. Aber wie ich vorhin in den Worterklärungen schon sagte, bezieht sich Sanftmut nicht nur auf den Umgang unter uns Menschen, sondern auch darauf, wie wir uns dem Wort Gottes und seinem Geist gegenüber verhalten. In Jakobus 1 lesen wir: Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Wir tun oft genau das Gegenteil. Wir sind sanftmütig zu uns selber und rebellisch gegenüber Gott und seinem Reden, bis wir so von seinem Geist ergriffen sind, dass wir endlich kapiert haben, Gott meint es gut mit uns. So, das war viel zum Thema Sanftmut. Jetzt gibt es noch eine kurze, wirklich eine kurze Übersetzung für zurechtbringen. Zwischen den Zeilen gelesen benutzt Paulus hier das Bild des Leibes. Der Mensch, der sich falsch verhalten hat, ist vergleichbar mit einem ausgerenkten Glied. Dieses Zurechtbringen ist an dieser Stelle ein Einrenken. Haben wir zufällig einen Sportler, vielleicht einen Handballspieler hier? Jemand, dem schon mal das Schulter... Ah, Alex, genau, ist noch gar nicht so lange her, ne? Genau. Also einem Handballspieler, dem passiert es hin und wieder, dass der Wurfarm ausgerenkt wird im Schultergelenk. Ich habe selber mal Handball gespielt, deswegen weiß ich das. Wie wird so ein Gelenk wieder eingerenkt? Also mit sanften Streicheln kommen wir da nicht weit. Ich könnte ja Alex hinterher mal fragen, wie das gemacht wurde. Was muss man tun? Ja, Zähne zusammenbeißen, genau. Also, es ist wichtig, die richtige Einstellung, die korrekte Haltung, Kraft und beherztes Handeln des Arztes. So viel kann ich euch schon mal sagen. Und dann funktioniert der Arm auch wieder. Hättet ihr gedacht, dass so viel in diesem einen Vers drin steckt? Ich fasse mal zusammen, wie die Übersetzung auch lauten könnte. Wenn ein Mensch selbst davon überrascht wurde, wie er sich ein Vergehen zu Schulden kommen ließ, so sollen die vom Geist Gottes Geleiteten ihn in der persönlichen Haltung der Sanftmut mit Freundlichkeit und Souveränität so zurechtbringen, dass er wieder Teil der Gemeinschaft des Leibes ist. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass du nicht auch versucht wirst. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass du nicht auch versucht wirst. Worin kann diese Versuchung bestehen? In Lukas 18 erzählt Jesus ein Gleichnis. Da waren Menschen, die meinten, sie seien gut und gerecht in Gottes Augen. Und deshalb verachteten sie andere. Jesus erzählt, zwei Männer gingen zum Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer betete selbstbewusst, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Ich bin kein Räuber, ich bin kein Betrüger, ich bin kein Ehebrecher, nicht so wie dieser Zöllner dort. Ich faste jede Woche und ich gebe auch noch den Zehnten. Der Zöllner wagt nicht, seinen Blick zu erheben. Er schlug sich an die Brust und betete, Gott, vergib mir meine Schuld. Jesus sagte, der Zöllner ging gerechtfertigt nach Hause. Seine Schuld war ihm vergeben, der Pharisäer aber nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird aber erhöht werden. Ihr Lieben, die Gefahr, sich über jemanden zu erheben, der schuldig geworden ist, ist groß. Paulus schreibt hier sehr weise. Er stellt den Galatern, den Sünder, eben nicht als Sünder vor Augen, sondern als Menschen. Da ist ein Mensch von seinem eigenen Tun überrascht worden. Da ist einer wie du und ich. Und jetzt schämt er sich. Vielleicht ist er regelrecht entsetzt über seine Tat. Da ist doch Überheblichkeit absolut fehl am Platz. Wenn einer schon am Boden liegt, dann tretet doch nicht noch nach. Paulus macht ganz klar, dieser Mensch ist Teil der Gemeinschaft. Er ist Glied am Leib, ist Bruder und Schwester. Begegnet diesem Menschen mit Freundlichkeit und lehrt ihn. Noch ein anderer Gedanke kam mir dazu. Lasst uns nicht leichtfertig über die Schuld von jemandem urteilen, nur weil wir selber noch nie in derselben Situation waren. Nur weil wir noch nie die gleiche Sünde begangen haben. Gib Acht, dass du nicht versucht wirst, sagt Paulus, hier denjenigen, die zurechtweisen sollen. Jeder, der sündigt, hält den anderen einen Spiegel vor. Jeder von uns kennt doch die ein oder andere Versuchung. Aber der Heilige Geist warnt uns und leitet uns in solchen Situationen. Wie oft habe ich das selber denn schon erlebt? Und leider habe ich nicht immer auf den Heiligen Geist gehört. Und mich hinterher geärgert. Wie blöd kann man denn sein? Habe ich jedes Mal gedacht. Und wie oft habe ich es allein durch Gottes Gnade geschafft, mich für den richtigen Weg zu entscheiden? Wie oft war in meinem Leben Bewährung eigentlich Bewahrung Gottes? Das ist doch dann nicht mein Verdienst. Das war Bewahrung durch den Heiligen Geist. Dafür kann ich doch nur dankbar sein und jeder von euch ebenso. So, gehen wir zu Vers 2. Ende nächste Woche. Nee, Andreas, ich verspreche, ich bin eher zu Ende. Vers 2. Einer trage des anderen Last, so sollt ihr das Gesetz Christi erfüllen. Dieses kleine Wort Last hat es auch in sich. Ich möchte gleich den Vers 5 mit hinzunehmen. Ich lese erstmal aus der NGÜ, alle anderen Übersetzungen waren aus der Schlachter-Übersetzung. NGÜ, dort steht, helft einander eure Lasten zu tragen, jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Die Elberfelder-Übersetzung lautet anders. Dort steht, einer trage des anderen Lasten, denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Ihr merkt, ein kleiner Unterschied. Zwei unterschiedliche Begriffe werden für Last verwendet. Und das hat einen Grund. Im griechischen Urtext stehen auch zwei verschiedene Worte, deren Bedeutung nicht unerheblich ist. In Vers 2, also die Lasten, die wir miteinander tragen sollen, steht das Wort Varos. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es wird immer verwendet, wenn eine Last schwer oder drückend ist. In Vers 5 hingegen wird für Last der griechische Begriff Fortion benutzt. Es ist abgeleitet von tragen, also von dem Verb tragen. Und es heißt schlicht und einfach tragen. Wir haben etwas zu tragen, egal ob es schwer oder leicht ist. Ein Beispiel, wo die Worte noch verwendet werden in der unterschiedlichen Bedeutung. Die Pharisäer und Schriftgelehrten legten den Menschen Lasten auf, Varos, die schwer zu tragen waren, die erdrückend waren. Schwere, erdrückende Lasten. Jesus aber sagt selber, mein Joch ist sanft und meine Last, Fortion, ist leicht. Merkt ihr den Unterschied? Wir haben in beiden Fällen das Wort Last, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Mein Joch ist sanft und meine Last, sagt Jesus, ist leicht. Paulus fordert uns in Galater 2 auf, Lasten miteinander zu tragen, unter denen Einzelne schwer zu tragen haben, die geradezu erdrückend sind. Und diese Lasten, die gibt es reichlich. Jesus sagt, an unserer Liebe untereinander wird man uns erkennen. Kann man das? Heben wir uns wirklich so sehr ab von unserem nichtchristlichen Umfeld? Fakt ist, praktisch alle Menschen sehnen sich nach Liebe, nach Fürsorge. Während ich diese Predigt vorbereitete, bin ich über einen Artikel gestolpert. Anlässlich des Internationalen Tages der Freundschaft am 30. Juli wurde nämlich eine repräsentative Studie durchgeführt. Sie ging unter anderem folgenden Fragen nach. Wie viele Freunde haben die Deutschen und was ist ihnen in dieser Freundschaft besonders wichtig? Folgendes kam heraus. Nur 66% der Deutschen, also nur zwei Drittel der Deutschen überhaupt, haben einen besten Freund oder eine beste Freundin. Im Schnitt hat jeder etwa 3 bis 4 engere Freunde und zählt 11 Personen zu seinem erweiterten Freundeskreis. Freundschaft wird gemessen an offener Kommunikation, ehrlichem Umgang und Fürsorge. Zudem zeichnet sich für 70% der Deutschen eine Freundschaft aus durch ausgeglichenes Geben und Nehmen. Das ist eine repräsentative Studie. Es wurden befragt Menschen zwischen 18 und 80 Jahren, und zwar knapp 3000 Leute, soweit ich weiß. Die Menschen wünschen sich Beziehung mit offenen Kommunikation, ehrlichem Umgang und gegenseitiger Fürsorge. Wir leben in Beziehungen, wir leben in Gemeinschaft. Und das ist nichts, was sich Menschen ausgedacht haben. Das ist von Gott von Anfang an so gewollt. Das lesen wir schon im Schöpfungsbericht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und dann lässt Gott, der Schöpfer, einen tiefen Schlaf über Adam kommen. Und nimmt eine seiner Rippen, um Eva daraus zu machen. Das hebräische Wort für Rippe hat die Bedeutung Seite, Hilfe oder Tragbalken. Ich bin sicher, Gott hat ganz bewusst eine Rippe genommen. Er hätte auch den Knochen eines kleinen Fingers nehmen können oder das Wadenbein oder was weiß ich für einen Knochen. Aber dann wäre es nicht diese Bedeutung des Wortes gewesen. Hilfe, Seite, Tragbalken. Das ist doch genial, oder? Wir sind dazu bestimmt, einander zur Seite zu stehen, einander zu helfen, einander zu tragen. Und zwar nicht nur in allgemein schwierigen Lebensumständen. Paulus hat diesen Vers in einen eindeutigen Zusammenhang gestellt. Es geht immer noch um das Mittragen der Folgen der Schuld des Einzelnen. Wenn einer schuldig geworden ist, so sollen die anderen die damit verbundenen Belastungen auffangen, ihn in Barmherzigkeit tragen und auch ertragen, sich nicht von ihm abwenden, sondern ihn wieder in die Gemeinschaft integrieren. Einer trage des anderen Last. Für Paulus ist klar, die Galater sind erlöst durch Jesus. Das Evangelium, das hat er ihnen in den vorangegangenen Kapiteln noch einmal ganz deutlich herausgestellt. Aber noch immer stehen sie, genau wie wir, in ganz persönlichen Versuchungen. Ich komme nochmal auf das Einrenken eines Gliedes zurück. Was hilft denn, wenn jemand falsch gehandelt hat? Vielleicht aus Unwissenheit. Er braucht Hilfe, Belehrung, Gemeinschaft. Jesus nennt das Jüngerschaft. Paulus schreibt immer wieder vom Miteinander, einer des anderen, einander. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei Paulus, und zwar in allen seinen Briefen. Christliche Gemeinschaft lebt durch dieses wechselseitige Füreinander. Einige Beispiele: einander lieben, einander trösten, einander dienen, einander ertragen, sich einander unterordnen, einander höher achten, einander erbauen, einander annehmen, einander ermahnen. Und es gäbe etliche Beispiele mehr. Bei den Galatern kann nun dieses Miteinander umschlagen in ein Gegeneinander. Eine gefährliche Situation für die Gemeinschaft. Wenn sich die Gemeinschaft gegen einen Einzelnen wendet, was passiert? Es entsteht ein Riss, ein Glied, das nicht wieder eingerenkt ist, das fehlt dem Leib. Die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, die sollen in Sanftmut wieder zurechtbringen. Sie sollen nicht gegeneinander sein, sondern füreinander. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Jesus hat alle unsere Schuld, alle unsere Lasten für uns getragen. Wir können dem nichts hinzufügen. Wir können nur in seinem Sinn handeln. Ertragt einander und vergebt einander, gleich wie Christus euch vergeben hat. Wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habt, auch ihr einander liebt. Dieses Gesetz Christi ist das neue Gebot. Das ist unser Überlebensgebot als Gemeinde. Wir lernen, dass wir einander tragen können und dadurch sogar stärker werden. Ich bin dankbar, dass ich nicht alleine mit meiner Schuld, mit Traurigkeit und mit Ängsten fertig werden muss. Aber auch, dass ihr euch mit mir freut. Das ist doch schön, wenn wir Freude miteinander teilen können. Dieses neue Gebot, das Jesus uns gegeben hat. Damit hat er sich eine tragende Gemeinschaft vorgestellt. Nicht nur von Mann und Frau, sondern von Brüdern und Schwestern, von Freunden, sogar von Menschen, die sich erst einmal fremd sind. Und Jesus hat uns dieses Gebot nicht diktiert. Er hat es vorgelebt. Er hat zuallererst unsere Lasten getragen. Schauen wir uns die Verse 3-5 an. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Ist es nicht so, jeder von uns hat ein bestimmtes Maß an Last im Sinne von Verantwortung vor Gott zu tragen? Da brauchen wir uns auch gar nicht miteinander zu vergleichen. Jeder prüfe sich und sein Werk. Ich stehe nicht besser da als du. Paulus schreibt an anderer Stelle, nicht einer ist ohne Sünde. Wie war das denn mit dem Pharisäer und dem Zöllner? Jeder von uns hat seine eigene Geschichte. Wir haben ganz unterschiedliche Herausforderungen, Stärken, Schwächen und Grenzen. Da ist vielleicht ein Splitter in deinem Auge, aber den Balken in meinem sehe ich nicht. Vielleicht habe ich eine Schuld, die ich jetzt gerade nicht erkenne. Sie ist versteckt, aber vielleicht schon morgen offenbar. Und dann brauche ich euch. Dann brauche ich Brüder und Schwestern, die mich in diesem Geist der Sanftmut wieder zurechtbringen. Die nächste Textpassage. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf das Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Es kann sein, dass Paulus hier einen konkreten Vorfall anspricht. Vielleicht wurden diejenigen, die die Gemeinde im Wort unterrichteten, tatsächlich nicht entsprechend versorgt. Vielleicht war das der Nährboden, auf dem die Saat der Irrlehre aufgehen konnte. Waren die Gemeinden anfällig für Irrlehren, weil ihre geistlichen Leiter selbst für ihr Auskommen sorgen mussten? Mag sein. Vielleicht hatten sie weniger Zeit für die Gemeindeangelegenheiten. Aber das Bild von Saat und Ernte passt. Paulus greift dieses Bild noch einmal auf, dieses Grundthema: Leben geleitet vom Geist Gottes. Denn wer auf das Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Leben wir aus Gottes Geist oder aus uns selber? Vertrauen wir auf Gott oder auf unser eigenes Tun? Paulus bleibt hier zwar im gleichen Bild, aber zuerst ging es darum, was säen wir? Und jetzt geht es darum, worauf säen wir? Auf das Feld kommt es an. Auf welches Feld säen wir denn? Wir haben, genau wie die Galater, die großartige Möglichkeit, auf ein Feld zu säen, das bestens vorbereitet ist. Gut gepflügt, gut gedüngt, guter Boden, der eine reiche Ernte verheißt. Wir haben den Heiligen Geist. Wir dürfen völlig auf Gott vertrauen. Wir brauchen nicht auf uns selbst zu setzen. Wir brauchen weder auf das alte mosaische Gesetz noch auf unseren Lebenssinn für irgendwelche Dinge zu setzen. Wir dürfen zum Beispiel Dinge besitzen, aber wir müssen es nicht. Wovon sind wir denn abhängig? Auf das Fleisch säen bedeutet, so zu leben und zu handeln, als wenn es Gott nicht geben würde. Auf das Fleisch säen bedeutet, so zu leben und zu handeln, als wenn es Gott nicht geben würde. Das ist doch krass, oder? Auf das Feld des Geistes zu sehen, das verspricht die reiche Ernte. Und zwar nicht nur das ewige Leben, sondern das verspricht hier schon, dass wir reiche Früchte haben dürfen. Wir haben es im 5. Kapitel letzte Woche gehört. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, das sind die Früchte des Geistes. Das sind Früchte, die auf diesem gut gedüngten Feld wachsen. Und das ist großartig. Ich will das. Und dann, weil wir so beschenkt sind, meint Paulus, sollen wir doch auch gleich selber Gutes tun. Er schreibt, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders an den Hausgenossen des Glaubens. Paulus ist durch und durch Evangelist, ne? Er will deutlich machen, dass die gute Nachricht, das Evangelium, Hand in Hand geht mit gutem Tun. Das ist das Wesen Gottes. Und seine Kinder, wir sollen das widerspiegeln. Denn wenn wir anderen Gutes tun, dann ist das ein Zeugnis dafür, dass auch das Wort, was wir weiter sagen, gut ist. Wort und Tat gehören zusammen. Allen sollen wir Gutes tun, besonders aber den Hausgenossen des Glaubens. Ich sah da erstmal einen Widerspruch, ne? Allen, aber besonders. also irgendwie Nächstenliebe erster und zweiter Klasse. Nee, doch nicht ganz. Müssen wir praktisch sehen. Die lebten ja in einer engen Gemeinschaft, so als Hauskirchen. Und natürlich ist es leicht, Nächstenliebe zu predigen, wenn die Nächsten weit weg sind, ne? Aber wenn man in einer engen Gemeinschaft lebt, dann ist es schwieriger. Und so schließt sich der Kreis wieder zum Anfang des Kapitels. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei auf dich Acht, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Last. So sollt ihr das Gesetz Christi erfüllen. Am Ende geht es um die entscheidende Frage: Wie viel hast du geliebt? Amen.